Weiss nicht, ob ihr den Spruch kennt, Ehre, wem Ehre gebührt. Die meisten von euch werden den kennen. Du hast schon mal gehört, vielleicht selber benutzt. Und es ist nicht einfach nur ein bekannter Spruch. Und ich finde ihn nicht einfach nur toll, weil er auch in der Bibel steht, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass der Spruch so absolut wahr ist. Und so eine absolut tiefe Wahrheit uns weitergeben will. Zum Beispiel haben wir vorhin gesehen, wie die Band da vorne Lobpreis gemacht hat. Fantastisch. Mit einer hohen Exzellenz, sehr gute Musiker, gute Sängerin. Haben Sie das gesehen? Für all die, die jetzt gerade eifersüchtig werden, schiebt das gerade weg. Das, ich meine es wirklich ernst. Wir reden heute über Ehe und zum Beispiel Eifersucht, kein Platz. Schiebt es einfach weg. Und freuen wir uns über so fantastische Musiker unter unserer Reihe und geben ihnen gerade einen Applaus. Danke vielmals. Weil ich verstehe nicht viel von Musik, aber ich sehe und merke und höre, dass das gut ist. Das kann ich beurteilen. Und ich glaube, es wäre falsch, wenn wir den Spruch nicht ernst würden nehmen. Wenn Menschen eher verdient haben und etwas dafür da haben, soll man ihnen das auch geben. Darum steht zum Beispiel in Römer 13, Vers 7, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuern, dem die Steuern gebühren. Zoll, dem der Zoll gebührt. Also wir sollen dem Staat das, wenn er rechtschaffen ist, auch abgeben. Furcht, dem die Furcht gebührt. Es gibt durchaus Menschen, die Furcht sollen haben. Vielleicht sogar Götter. Und Ehre, dem die Ehre gebührt. In unserer Gesellschaft total normal. Das haben wir uns ein bisschen gewöhnt. Wir sind geübt da drin, Menschen, wenn sie etwas vollbracht haben, auch Ehre zu geben. Wir sind geübt da drin, Menschen zu ehren, vielleicht sogar auf den Sockel zu stellen, wenn sie etwas vollbracht haben, wo wir vielleicht nicht können, wo grosse Anerkennung soll als Konsequenz haben. Das ist auch der Grund, warum wir das honorieren, zum Beispiel mit Strassenschildern, Plätzen, Gebäuden oder sogar Sternen, wo man nach so Menschen benennt, Erfindungen und, weil Menschen Ehre verdient haben. Ich habe mir dann mal überlegt, was kann das heissen für den Schweizer Kontext. Ich habe mir überlegt, wenn ich so ein bisschen Schweizer zusammenträge, ist natürlich jetzt auch von meiner politischen Gesinnung geprägt, von meinen Überzeugungen und Hobbys geprägt, ist einfach mal eine Liste, die ich zusammengestellt habe, wo ich mir mal überlegt habe, wen finde ich denn ehrenvoll oder finde ich, habe ich Ehre zu geben in unserer Gesellschaft. Wer mir da zum Beispiel gerade in den Sinn kommt, ist unser Halbgott, der Roger Federer. Der beste Tennisspieler, den es je gegeben hat, ist gerade wieder das Nummer 1 geworden. Er hat gerade seinen Startrekord für das neue Jahr gebrochen und das mit 36. Vor 5 Jahren haben alle gesagt, er wird nie mehr das Nummer 1 und er ist das Nummer 1 geworden und spielt so gut wie fast nie in seiner Karriere. Simon Amann, einer der grössten Wintersport-Olympioniken, die die Schweiz je gesehen hat, die die Welt je gesehen hat. Doppel-Olympiasieger im Skispringen, das heisst, er hat 2 Olympiaden, beide Einzelwettbewerbe gewonnen. Und Teamwettbewerbe noch nicht gewonnen, weil einfach keiner weiter da war, der ihm noch geholfen hätte. Oder zum Beispiel Simon Nigli-Luder, da aus Münsingen, eine Biologin, dreifache Mutter und 23-fache OL-Weltmeisterin. Fast jedes Rennen, das sie teilgenommen hat, hat sie gewonnen. 9-mal den Gesamtweltcup gewonnen. Ich weiss nicht, das ist ja crazy, was die Frau drauf hat. Tolle Frau. Oder, da meine ich vielleicht ein bisschen meine politische Gesinnung, der Christoph Blocher. Und ich habe natürlich dann gerade noch ein Bild genommen für den Simon, weil er ja letzten Sonntag erzählt hat, dass, wo er die Ankerbilder hat gesehen, wo der Blocher seine Schatulle geöffnet hat, sei er nicht so beeindruckt gewesen. Blocher sieht das vielleicht ein bisschen anders. Grossartiger Unternehmer, für mich grossartiger Politiker in der Schweiz. Oder Nicola Hayek, der Uhrenmacher, der, der die Schweizer Uhrenindustrie dort hergeführt hat, wo sie vielleicht sogar gar nie war. Grossartiger Mann, was der für die Schweiz geleistet hat. Übrigens ein Einwanderer aus dem Libanon. Von dem her ist das noch gut, dass die nebeneinander stehen. Ja, aber das meine ich wirklich so. Das meine ich wirklich so. Von denen, die jetzt gerade wieder mir Vorurteile unterschoben haben. Bruno Ganz, Ein grossartiger Schauspieler, ein Schweizer Schauspieler, hat den Hitler gespielt, wie ihn niemand konnte spielen auf dieser Welt bis da, wie man in Hollywood meint. Ein fantastischer Schauspieler, der es bis auf Hollywood geschafft hat. Johanna Spyri, die Schreiberin vom Heidi. Grossartige Schriftstellerin, die man heute auf der ganzen Welt kennt, auch wenn sie schon lange tot ist. Ihr Buch, ja, das kennt man wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Oder Henri Dunant, auch ein ganz grossartiger Schweizer und Christ, der gesagt hat, es kann doch nicht sein, wenn wir Kriege führen und die Kriege vorbei sind, sich gar niemand mehr um die Soldaten kümmert, denen ihr Schicksal allen egal ist. Vielleicht die Niederlage betrauert wird, der Sieg gefeiert wird und sich niemand mehr um die, die eigentlich darunter gelitten haben oder sehr stark darunter gelitten haben, darum kümmert. Der Gründer vom Schweizerischen Roten Kreuz. Karl Barth, neben dem Dietrich Bonhoeffer wahrscheinlich der grösste Theologe vom 20. Jahrhundert, ein Basler, ist ja zu Basel beerdigt worden. Es gibt keinen Tag, wo auf dem Hörnli-Friedhof niemand vorbeikommt und dem Mann nicht Ehre bringt. Fantastischer Theologe, ein Schweizer. Karl Barth. Ja, Ehre dem, wie es Luther übersetzt, dem, wem Ehre gebührt. Fantastische Menschen, was sie geleistet haben. Und dem gebührt Ehre. Und davon bin ich überzogen. Doch wenn man sich das mal so überlegt, wenn man sich jetzt den Spruch ein bisschen vor Augen führt, wenn man sich Zeit nimmt, darüber nachzudenken, vielleicht sogar sein eigenes Leben betrachtet. Wenn ich jetzt den Spruch nehme, das, was ich gerade vorher gesagt habe, mein eigenes Leben anschaue, dann hat er durchaus auch was Gutes für mich. Weil, wenn ich etwas vollbringe, was ehrenhaft ist, dann habt ihr mir Ehre zu zollen. Ja, das ist ja gut, dass ihr das wisst. Ja? Und so ist es natürlich auch für euch. Auch das stimmt natürlich. Durchaus ganz gewöhnliche Männer und Frauen können unseren Respekt verdienen. Euer und mein Leben zeigt das ganz sicher. Es braucht nicht immer die ganz grossartigen Werke, wie ich gerade vorher geschildert habe, um dass man sich Ehre verdient. Um dass man ein ehrenvolles Leben führt. Es können manchmal auch ganz unscheinbare Handlungen sein, die uns zum Staunen bringen. Zum Beispiel ein tägliches Lächeln für wildfremde Menschen. Den meisten Menschen fällt das schwer. Und es gibt doch Menschen, die das können. Ein freundlicher Umgang in den widrigsten Situationen vom Leben. Den meisten Menschen fällt das schwer. Und es gibt doch Menschen, die das können. Oder der Wille, täglich aufzustehen und sich täglich zu verbessern. Auch etwas, was den meisten Menschen schwerfällt. Und doch gibt es Menschen, die mit dieser Gabe, mit dieser Fähigkeit, mit diesem inneren Antrieb gesegnet wird. Und das kann in uns etwas auslösen, was uns zum Staunen bringt. Da können wir jetzt das konsequent weiterdenken. Noch einen Schritt weitergehen. Wenn wir jetzt uns von der schönen Seite von dem Spruch verabschieden. Tauchen automatisch Fragen auf, was ist denn mit allen anderen? Was ist mit allen anderen, die eher nicht verdient haben? Was ist mit den Verlierern von unserer Gesellschaft? Was ist mit Menschen, die unsere Gesellschaft keine Ehre will geben? Was ist mit Menschen, die keine atemberaubenden Vita und Erfolge aufzuweisen haben? Die keine atemberaubenden Erfolge in ihrem Leben können zeigen und für alle Menschen öffentlich machen? Was ist mit all diesen Menschen, die nicht durch einen smarten Lebensstil auffallen? Es gibt ja Menschen, denen gelingt das Leben irgendwie ganz einfach. Und das ist mit denen, wo das eben nicht so ist. Wo vielleicht das Leben viel strenger ist, viel mehr fordert, viel trauriger sind, eben nicht so smart und intelligent daherkommen. Was ist mit den Menschen, die durch unser Raster gehen von unserer Gesellschaft? Was ist mit den Menschen, die unsere Gesellschaft, und notabene, wir gehören dazu, unsere Gesellschaft keine er will geben, weil sie es schlecht nicht verdient haben. Und wenn wir nicht scheinheilig tun, das gibt es in unserer Gesellschaft. Und was ist mit all diesen Menschen, die nach deinem und meinem persönlichen Ermessen vielleicht eher gar nicht verdient haben? Und auch da, wenn wir nicht scheinheilig tun, die gibt es in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, die haben keine Ehre verdient. Da muss man die Zeitungen von letzter Woche nur öffnen und weiss vielleicht, welches Beispiel ich zum Beispiel meine. Was ist mit all diesen Menschen? Gut, dass wir die Bibel aufschlagen können und die Bibel von hinten bis vorne dürfen kennenlernen. Und manchmal neigen wir dazu, wenn wir auf einen Vers treffen, den Vers zu nehmen und vielleicht nicht mal eine Theologie daraus zu machen, sondern vielleicht nur schon mal eine Meinung zu haben. Einen Vers zu nehmen und zu sagen, der heisst das, darum ist das auf der ganzen Welt gültig. Darum hat das so eine richtig tiefe, wahre Gültigkeit. Das stimmt mit jedem Vers. Meistens ist es aber so, dass Gott in verschiedensten Themen, und wir befinden uns jetzt beim Thema Ehre, noch an verschiedenen Orten weiter darüber redet. Es ist nämlich nicht so, dass Gott über das Thema Ehre in diesem ganzen dicken Buch nur einmal redet und damit nur Römer 13 meint, sondern eine der ganz wichtigsten Stellen, die man findet, ist im 1. Petrus 2, ab Vers 13. Und ich möchte das mit euch mal lesen, was dort steht. Ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes. Sei es dem König, dem Staatsoberhaupt oder dem Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun, und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Gott will, dass ihr durch euer gutes Leben die zum Schweigen bringt, Luther schrieb da, das Maul stopft, die zum Schweigen bringt, die euch in ihrer Unwissenheit beschuldigen. Ihr seid keine Sklaven, sondern freie Menschen. Doch eure Freiheit berechtigt euch nicht dazu, Böses zu tun. Ihr seid frei, um als Diener Gottes zu leben. Und jetzt kommt der Vers 17, den ich aus der Luther-Übersetzung nehme, weil sie einfach schöner formuliert ist, weil sie so markant formuliert ist. Dann schreibt er, ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ehrt jedermann. Im Grunde genommen heisst das, ja, wir sollen die Menschen, die Grossartiges vollbracht haben, die ein grosses Vita und ein grosses Renommee haben, sollen wir ehren. Das stimmt. Ja, davor redet Römer 13. Aber im Grundsatz sollen wir alle Menschen ehren. Auch das steht in der Bibel. Und da hilft es uns manchmal, wenn wir die ganze Bibel anschauen und überall schauen, was redet Gott oder wie redet Gott über einzelne Themen. Im Grundsatz sollen wir allen Menschen mit Ehre und Respekt begegnen. Der Vers ist mitunter eine der wichtigsten Grundlagen für die Europäischen Menschenrechtskonventionen geworden. So der zivile Menschenrecht, wo viel auch in unserer politischen Landschaft diskutiert werden. Und das ist ein europäisches Erbe, könnte man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg. 1950 hat man das verfasst und man hat versucht, einem Menschen eher zuzusprechen. Man hat irgendwie versucht, auf eine menschliche Art und Weise, nicht allzu schlechte Art und Weise, aber sie bleibt relativ menschlich. Es ist ein menschlicher Versuch. Der Mensch und das, was ihn ausmacht, das, was jeder Mensch von Gott geschenkt bekommen hat, sind übrigens Christen dahinter gesteckt, ein Mensch, die Ehre zuzusprechen, die ihm gebührt. Jedem Mensch. Doch eigentlich redet der Text über nicht etwas Politisches, sondern redet über etwas ganz Einfaches und Simples. Man könnte sagen, eine einfache Grundlage, die hier Petrus anspricht. Es geht eigentlich einfach nur darum, der Umgang von uns mit unserem Mitmensch? Wie gehen wir mit unserem Mitmensch um? Wie begegnen wir ihm? Mit Respekt und Ehre? Oder vielleicht mit dem Gegenteil? Und ich glaube, und bin felsenfest davon überzogen, dass das, oder der kurze Satz, die Zusammenfassung von Petrus da, uns könnte helfen, die Kultur der Ehre besser zu verstehen und vielleicht sogar eine Kultur der Ehre zu leben. Und dann möchte ich euch mit euch den Satz kurz durchgehen, die einzelnen Schwerpunkte in diesem Satz durchgehen, von dem Vers 13. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ehrt jedermann. Und jetzt merke ich, dass bei mir schon da happert in meinem Leben, wenn ich mein persönliches Leben anschaue. Wenn ich mir jetzt nur schon vergegenwärtige, wenn ich gestern, vielleicht vorgestern, vielleicht die letzte Woche mich verhalten habe. Ehrt jedermann. Spannend ist, dass all die Verben, die da drin vorkommen, in einem griechischen Imperativ geschrieben sind. Das ist die Befehlsform. Also es wird nicht mir als Leser ermöglicht, auszuwählen, ob ich das möchte oder nicht, sondern es ist in Befehlsform geschrieben. Ehrt jedermann. Daniel 10, ehr jedermann. Punkt. Ja, da kann ich nicht auswählen. Und dann heisst es grundsätzlich ehr jedermann. Das ist bei all diesen kurzen Formulierungen so. Das ist jedes Mal ein griechischer Imperativ, also eine Befehlsform. Und ich merke, wenn ich darüber nachdenke, dass ich da schon Mühe habe. Warum? Und warum sagt Gott das? Warum sagt Gott, ehrt jedermann? Das hat ja einen Grund. Der Grund ist, weil wir Christen ja wissen, dass wir Gottes Geschöpf sind. Dass wir von Gott erschaffen sind. Dass Gott uns gemacht hat, dich und mich, hat Gott erschaffen. Wir wissen aber noch mehr, dass Gott am Kreuz auf Golgatha für jeden von uns gestorben ist. An das glauben wir. Also ist Gott nicht nur für dich und mich gestorben, sondern für jeden Mann. Für jede Frau, für jede Person, für jeden Mensch, der auf dieser Erde lebt, ist er gestorben. Und wenn wir das wissen, dann können wir vielleicht auch besser verstehen, warum Gott sagt, ehrt jedermann. Weil Gott jeden Mensch geschaffen hat. Weil Gott für jeden Mensch gestorben ist. Schnell wird deutlich, dass er von uns, wo wir Menschen geben können, gar nicht an unserer Einschätzung liegt. Also gar nicht an dem hängt, wo wir das Gefühl haben oder über Menschen denken, ob ich das Gefühl, das ist ein Superheld oder ein Gegel, das spielt überhaupt keine Rolle. Er, wo wir den Menschen geben sollen, hängt gar nicht in erster Linie daran, was ich denke, sondern was Gott für einen Mensch da hat. Versteht ihr? Aufgrund von dem, was Gott für den Mensch da hat, weil er ihn erschaffen hat, weil er für ihn gestorben ist, sollen wir Menschen ehren. Sollen wir allen Menschen ehrenvoll begegnen. Soweit mal zur Theorie, wie ich gesagt habe. Wenn ich mein Leben betrachte, merke ich schnell, dass mir das oftmals schwerfällt. Dass ich da noch ordentlich Luft gegeben habe. Ich muss mir nur mal die Kontakte der letzten Woche vor Augen führen. Wie viele Menschen bin ich mit Ehre umgegangen? Über welche Menschen habe ich was gedacht? Über welche Menschen habe ich wie gedacht? Was habe ich den Menschen für Ehre gegeben? Oder allenfalls nicht? Wie bin ich mit den Menschen umgegangen, wenn ich mit ihnen geredet habe? Wenn ich mit meiner Frau umgegangen? Wie bin ich mit meinem Sohn umgegangen, wenn er mich genervt hat? Das Gute ist, dass da ihnen auch nicht geschrieben steht, ja, wenn es dir mal nicht gut geht, Herr Daniel, weißt du, wie Gott zu mir kommt und sagt, schau Daniel, ich weiss ja, dass dir heute nicht so gut geht, dass du ein bisschen gestresst bist, dass du viele Sachen musst erledigen musst, dass relativ viel auf dich wartet, dass du relativ wenig Zeit hast. Und in dem Umstand verstehe ich das natürlich. Ja, das sagt Gott nicht. Das sagt nicht, hey, ist doch völlig easy. Wenn du dann, ja, wenn es mir so gehen würde, ja, dann würde ich auch alle anderen anmotzen. Das steht da eben nicht. Das ist eine Befehlsform, die für wie 100% von unserem Verhalten stehen soll. Versteht ihr? Jederzeit, egal wie es uns geht. Das ist auch fantastisch und gut zu wissen. Ich denke, das ist wirklich herausfordernd, wenn wir über das Thema reden. Und ich glaube, das ist auch gut so. Wenn es nicht herausfordernd wäre, dann würden wir uns zu wenig damit beschäftigen. Dann würden wir uns zu wenig damit versuchen, damit zu dringen und versuchen, was daraus zu lernen, wenn es nicht so herausfordernd wäre. Und stellt euch mal vor, wir würden es herbringen, hier aus dem Saal rauszulaufen und ab heute Nachmittag allen Menschen mit Ehr zu begegnen. Ich glaube, das hat revolutionären Veränderungscharakter, wenn wir mit Menschen so umgehen könnten. Und ich will glauben. Und ich will glauben und wissen und davon überzeugt sein, dass das möglich wäre. Petrus schreibt weiter, habt die Brüder und Schwestern lieb. Super. Jetzt sagt er, genial, he? Jetzt haben wir über die Welt geredet, also wir haben über alle Menschen geredet. He? Grundsätzlich begegnet allen Menschen mit Ehr. Und jetzt kommen wir zu der Gemeinde. Und Petrus sagt, wunderbar, haben wir gemeint. Und da sage ich euch, tun die Leute nicht nur ehren, sondern tun die Leute lieben. Und da drinnen steht, tun die Leute lieben, also Liebe haben für Menschen, nicht Liebe machen, wie der 68er Generationen, wo dann alle miteinander Liebe gemacht haben. Das ist da nicht gemeint, da steht Liebe haben für alle Menschen, und das ist ein gewaltiger Unterschied. Also, dass wir mit den Menschen liebevoll umgehen. Wir als Gemeinde sollen miteinander umgehen, wie es da drinnen steht in diesem Vers, mit Brüdern und Schwestern. Nicht einmal einfach nur mit Menschen, die ich Sympathie dafür habe, weil dann könnte ich ja sagen, für die habe ich Sympathie, für die Person Antipathie, mit der, die nichts zu tun haben, mit der will ich was zu tun haben, weil die finde ich eigentlich noch cool. Sondern das Schöne ist, dass da in den Brüdern und Schwestern steht. Und Brüder und Schwestern macht uns zu... Was?
Familie.
Ja, genau, zu einer Familie. Und die soll man einfach gern haben, weil es halt einfach die einzigen sind, die man hat. Familie. Es gibt keine andere christliche Familie. Es gibt nur die. Und das ist auch gut so. Und dann sagt Gott, hey, das sind wie Brüder und Schwestern. Zu denen müssen wir Sorge geben, weil die haben keine andere. Das ist gleich wie im Leben. Wenn wir nicht Sorge geben zu unseren Brüdern und Schwestern, dann werden wir schnell mal merken, dass man keine andere hat. Und meine zwei Brüder gehen mir manchmal auch ganz fest auf den Sack. Sorry. Aber es ist wirklich so. Sie können mich so Weissglut treiben, aber ich habe nur die. Und es ist gut so. Weil sie mir helfen, Menschen zu ehren und Menschen zu lieben. Wenn wir Christen einander begegnen, sollen wir immer einander begegnen, als würden wir Christus im Gegenüber sehen, sagt Luther. Es ist nichts anderes so, als wenn in dir und in mir Christus ist, lebt. Ja, davon sind wir überzeugt. Dann sagt Luther, dann begegnet uns immer wie? Christus im Gegenüber. Und wenn wir doch das vor Augen haben, soll es ein bisschen leichter fallen, einander mit Ehr zu begegnen. Bonhoeffer geht noch ein bisschen weiter und sagt in seinem Buch «Gemeinsames Leben», dass nur dann, wenn wir einander liebevoll und mit Hochachtung und Ehr begegnen, können wir wirklich gemeint sein. Er sagt, alles andere ist ein Schein, ist eine Scheingemeinde. Sorry, das ist nicht Gemeinde, sagt er. Gemeinde ist dort, oder Kirche, wo wir uns mit Ehr und Liebe begegnen. Wie Brüder und Schwestern. Wo wir uns gegenseitig ehren und achten. Nur dort wird Kirche oder Gemeinde wirklich zu dem, wo Gott sich vorstellt. Und dort merken wir, dass wir die Kraft vom Heiligen Geist brauchen. Weil wenn ich auf meine Vergangenen nur schon ein paar Tage zurück schaue, merke ich, wie das so nicht immer der Realität entspricht. Ich merke, wie das stark von mir geprägt ist, von meiner Einschätzung, von meinen Überzeugungen. Und ich möchte immer mehr dort herkommen, wo ich sagen kann, Herr und Heiliger Geist, führ du mich, leite du mich, dass ich meine Brüder und Schwestern ehre. Es gibt ja ganz viele Arten, wie man das machen könnte. Und ganz viele von euch wissen auch, wie man das machen kann. Wenn ihr meine Brüder, Schwestern, Mami, Papi, Freunde, Freundin, Frau, Kind und so habt, und das haben die meisten von euch, sonst würdet ihr nicht da sein, mindestens Mami und Papi brauchen ihr alle. Und die tut man ja lieben, in den meisten und optimalsten Fällen. Es gibt gewisse Fälle, wo das relativ schwierig fällt. Aber gehen wir davon aus, gehen wir vom Regelfall aus. Die meisten von euch wissen, wie man Menschen lieben kann. wie wir mit Menschen umgehen können, die wir lieben. Und auch die meisten von euch wissen, wie wir manchmal mit Menschen umgehen, die wir lieben. Wenn wir Menschen wirklich lieben, dann interessieren wir uns für das Gegenüber. Dann, wenn wir einander helfen, sind wir einander gegenseitig da. Wenn wir einander unterstützen, wenn wir einander richtig zuhören, schauen wir einander in die Augen, schauen, sind miteinander unterwegs, beschenken einander. All das kann es heissen, miteinander unterwegs zu sein und einander zu lieben. Der Heilige Geist soll uns dabei helfen, das umzusetzen können. Ein Beispiel möchte ich aber trotzdem erwähnen, was es könnte heissen, unsere Brüder und Schwestern, also uns untereinander zu lieben. Was es könnte bedeuten, einander zu lieben. Es ist das Beispiel von der positiven Unterstellung. Wir alle sind Gemeinschaft miteinander. Wir haben Gemeinschaft, wir treffen aufeinander. Stellt euch mal vor, wir würden anfangen, jedes Mal, wenn wir miteinander was zu tun haben. Jedes Mal, wenn wir miteinander unterwegs sind. Jedes Mal, wenn wir einander treffen und wir würden anfangen, positiv vom anderen zu denken. Im positiven Motiv in dem, was er macht, zu unterstellen. Davon auszugehen, dass die Person, was sie gemacht hat, egal was sie gemacht hat, positiv hat versucht zu handeln. Stellt euch vor, wir gehen davon aus, dass jede Person, die wir darauf treffen in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, die sich am Sonntagmorgen sich vielleicht exponiert, davor steht, sein Bestes gegeben hat, alles dafür da hat, dass es gut rauskommt, alles investiert hat, positive Motive gehabt hat, nicht aus Eigennutz gehandelt hat. Stellt euch vor, was das bedeuten könnte, wenn wir so miteinander umgehen würden. Positive Motive unterschieben. Das wäre revolutionär. Wir würden zu einer Gemeinde werden, die unglaublich stark zusammenhebt, unglaublich stark miteinander unterwegs ist, wenn wir aneinander und miteinander positive Motive unterschieben. Und klar, ich weiss auch, dass nicht jeder von euch, der da reinläuft und nicht jede Person, die da oben steht, immer lautern ist und immer ohne persönliche das persönliche Belangen oder Begehren im Zentrum könnte stehen. Da bin ich doch kein Fantast, das weiss ich doch auch. Und alle ihr sind da schon da reingelaufen und haben nach eigener persönlicher Ehre gesucht, gleich wie ich. Das weiss ich auch. Aber stellt euch trotzdem mal vor, wir würden anfangen, einander immer positive Motive zu unterschieben. Ihr versteht, was ich meine? Wie viele Mal gehen wir her und sagen, ja, ist nicht so gut gewesen oder der hat sich jetzt nicht so Mühe gegeben oder das hat mir jetzt auch nicht so gepasst und haben wir das überhaupt vorbereitet oder wie ist denn das gegangen? Sorry, aber das ist doch der grösste Giegel und so, das kann ich mir überhaupt nicht, sorry, die Person mag ich gar nicht schmecken. Das ist alles nicht positive Motive unterschieben. Und ich rede aus persönlich, das sind alles persönliche Beispiele, die ich jetzt gerade gesagt habe, wie es mir auch gehen kann. Stellt euch vor, wir würden ab heute einander positive Motive unterschieben. Davon ausgehen, dass mein Gegenüber das Beste hat wollen. Ob er es nun hat wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Und wenn man das weiterdenkt, könnte das sogar die höhere Veränderungsprozessquote haben, als dass man mit dem Anprangern hätte. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, wow, krass, hey, mega gut, hast du das gemacht, hey, ich finde es voll cool und so. Und ich muss mich selber prüfen und merke, wow, ich habe es nur aus Eigennutz gemacht. Aus Eigensucht, aus Ehrsucht für die Anerkennung. Stellt euch vor, das könnte mich noch wirklich verändern, wenn mir jemand so begegnet und vom Besten ausgeht in mir. Ich glaube, das hätte die höhere Veränderungsquote, als wenn wir das Gegenteil machen würden. Ich glaube, es könnte uns gelingen, dass wir eine Revolution starten könnten als Gemeinde. Dass wir uns wirklich verändern könnten, dass vielleicht Brücken abgerissen werden könnten oder also Brücken gebaut werden und Gräben zugeschüttet könnten werden zwischen Jung und Alt, zwischen Verständnis und Nichtverständnis, zwischen Links und Rechts. Ja, das hat wirklich einen verändernden Charakter. Und ich will heute Morgen mit dem anfangen. Ich will da vorne stehen und euch sagen, ich möchte, wenn ich mit euch unterwegs bin, euch positive Motive unterschieben. Und wenn ich es nicht mache, möchte ich, dass ihr mir es sagen könnt. Dann nehmt alles zusammen, alle Mut, die ihr habt, und sagt es mir. Und ihr könnt mich hier auf diesen Sonntagmorgen behaften. als ich das gesagt habe vor euch. Ist gut. Ja, dann begegnet mir so mit ihr, ja, wie jeder Mensch. Aber können Sie mir sagen, wenn ich das nicht mache? Letzte Woche hat jemand ein Bild für uns als Gemeinde. Es ist ein tolles Bild. Ich möchte es euch mal vorlesen. Es ist hinten im Buch aufgeschrieben. Ich sah viele ganz unterschiedliche Boote mit jeweils unterschiedlich vielen Personen darauf auf einem See schwimmen. Von Weitem sahen sie sehr entspannt und fröhlich aus. Man sah vor allem die Menschen, die es auf ihren Booten lustig hatten und gute Stimmung verbreiteten. Beim genauen Hinsehen auch einzelne Leute zwischen den Booten. Zwar alleine, aber viele davon waren auch ganz ausgelassen. Plötzlich sah ich jedoch auch einzelne Personen, die kurz vor dem Versinken waren. Sie ruderten mit den Armen, rufen und gehen sie im heiteren Treiben unter. Aber auch auf einzelnen Booten sehe ich plötzlich, wie mitten in den fröhlichen Runde ein Boot ganz zusammengekauert da sitzen und traurig sind. Obwohl sie so nahe sind, werden auch sie nicht bemerkt. Stellt euch vor, wenn wir zu einer Gemeinde werden, die einander ehrt, die aufeinander aufpasst, die aufeinander schaut, dann werden wir wie zu einem Boot, das über einen See fährt, wo alle Menschen einsammelt, wo alle Menschen Platz haben, weil wir allen Menschen mit Ehr begegnen, wo wir auf alle Menschen schauen, wo wir fester haben, wie auf dem Boot beschrieben, fester haben. Ja, es ist gut, dass wir zusammen feiern und schöne Feste miteinander haben und es gut haben miteinander und ausgelassen sind. Wunderbar. Aber wenn es uns bei dem noch gelingen würde, alle anderen mit ins Boot hineinzuziehen, auch dabei dürfen sein. Auch Menschen, die vielleicht ganz komisch sind, wäre doch super. Es hilft uns, Menschen zu ehren. Es hilft mir und meiner Schwäche, Menschen zu ehren, wenn sie ganz komisch sind. Versteht ihr, was ich meine? Beginnen wir doch heute Morgen mit dem. Petrus schreibt weiter, fürchtet Gott. Für Bonhoeffer ist das ein Schlüssel geworden. Ein Schlüssel dafür zum Verstehen, was in den vorhergehenden zwei Abschnitten da steht. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb. Wenn wir wirklich Gott kennen, wenn wir wissen, wer Gott ist, wie hoch und ermächtig und erhaben er ist, dann haben wir Furcht vor ihm. Dann haben wir Ehrfurcht vor unserem Gott. Wenn wir wirklich kein Zerrbild von unserem Gott haben, wenn wir wissen, wer unser Gott ist und was er vermag, dann gibt es auch Momente, wo wir uns fürchten vor unserem Gott. Alle menschlichen Begegnungen mit Gott zeigen im Fall genau das. Wenn wir mal die Bibel durchgehen. Gehen wir mal die Bibel durch, wo Gott auf Menschen trifft. Ihr könnt nur schon vielleicht auch die Beispiele mit Ihnen nehmen, wo Menschen auf Engel treffen. Wie sie sich dann verhalten. Das sind noch Engel. Und nehmen die Beispiele mit den Engeln und die Beispiele, wo Gott drin vorkommt und auf Menschen trifft, was die Menschen machen. Sie gehen zu Boden, sie tun ihre Augen bedecken, sie gehen in Staub und es werden überführt. Alle Menschen, die Gott begegnet, werden richtig überführt. Ja, da können wir Beispiele nehmen: Moses, Volk Israel, Jona, Hiob. Wer Gott liebt, der fürchtet dann auch. Weil dann wissen wir, wer unser Gott ist. Das ist auch der Grund, warum Engel haben ja mehrere Flügel. Und jedes Mal in dem Bild, wenn Propheten sehen, wie es im Himmel ist, nehmen sie zwei Flügel und bedecken so ihre Augen. So heilig ist unser Gott. So gross und erhaben und mächtig ist unser Gott, dass selbst Engel, die seit ewig bei Gott sind, Gott fürchten. Es möge uns der Heilige Geist leiten, dass wir das schaffen. Wir sollen vor Gott auch grosse Ehrfurcht haben. Wenn wir die nämlich nicht haben, wird die Zeit kommen, und die schreibt die Bibel auch, wo er sie uns lehren wird. Ich habe einmal einen Moment erlebt in meinem Leben, wenn ich es nie mehr erlebt habe. Ich werde vielleicht ein bisschen darüber lachen, weil es eigentlich ein simples Beispiel ist. Aber ich habe das so erlebt, wie ich es nie mehr erlebt habe. Es war noch am Tech, in Zwinti. Und wir sind am Nachmittag in die Schule und hatten Mathematikunterricht gehabt. Und wir sind reingelaufen, ich habe schon gesehen, es wird draußen dunkel. Es fährt auch vor Regnen und es ist nicht so ein schöner Tag. Wir sind reingelaufen ins Haus, ich bin die Steigen auf und dann haben wir vor einer grossen Glasfront gewartet. Und vor dieser grossen Glasfront, das ist von unten bis oben, hast du alles gesehen, riesige, hohe Räume. Also hast du ganz gut den Himmel gesehen, wie sich der ganz langsam verdunkelt hat, immer schneller. Und es ist dunkel geworden, wie ich es an einem Tag noch nie erlebt habe in meinem Leben. Es ist dunkel geworden, es hat einfach hageln, regnen und blitzen. Und donnern gleichzeitig. Und es ist so dunkel geworden, wie ich es nie mehr erlebt habe in meinem Leben. Und ich habe das Gefühl, jetzt geht die Welt unter. Wirklich eine Angst bekommen. Ich habe mir mein Leben vor meinen Augen abspielen lassen. Da denkt, jetzt geht die Welt und ich habe es noch nie erlebt. Ich habe es seitdem nie mehr so erlebt. Das war brutal beängstigend. Ich habe innerlich schon fast mit dem Leben abgeschlossen. Ich habe gewusst, jetzt passiert irgendetwas. Jetzt kommt die Entrückung. Oder ich hoffe, ich bin dann dabei. Ich habe rumgeschaut. Ja, sind alle noch da? Gut. Versteht ihr? In dem Moment habe ich gewusst, was es heisst, unseren grossen und mächtigen Gott zu fürchten. Wenn mich nur schon dunkle Himmel, Blitz und Donner, Hagel vereint miteinander, so klein werden lässt, und ich zu Gott bete und hoffe, ich bin jetzt dabei bei der Entrückung, versteht ihr? Wenn mich nur schon ganz einfache Naturphänomene vereint, so zur Erschütterung bringt, dann ist es gut, dass wir manchmal so Momente haben, wo wir Angst haben. Und wo wir die Macht und Größe von unserem Gott fürchten lernen. Und das tut mir gut, mal so Momente in meinem Leben zu haben. Zum Schluss schreibt Petrus, ehrt den König. Er sagt, begegnet jedem Mensch mit Ehr. Warum? Weil er von Gott erschaffen worden ist und weil ihn Gott so geliebt hat, dass er für ihn gestorben ist. Wir sollen unsere Brüder und Schwestern lieben, weil er sie zu Brüdern und Schwestern gemacht hat und weil wir Ehrfurcht vor Gott haben. Und wir sollen Furcht vor Gott haben, weil er alles vermag. Die ganze Erde zu Staub werden zu lassen, wenn er es will. So viel Feuer vom Himmel abbringen wie Melia, wo alles verbrennt. Mit einem Gebet von einem Mensch. Weil er alles vermag. Wenn uns das klar ist, wenn uns wie die Grundlagen, die Petrus da beschreibt, klar sind, wenn wir das verstanden haben, wenn das in unser Herz aber gesunken ist, wenn wir das verstanden haben mit Geist, Liebe und Seele, dann können wir gar nicht anders, als uns rechtschaffend in unserer Gesellschaft gegen unsere Regierung zu verhalten. Dann sagt Petrus, das ist nicht als logisch, dann kommt der König am Schluss. Nicht, weil er der Wichtigste ist, sondern weil es einfach logisch ist. Dann verhaltet ihr euch dem König gegenüber, unserer Regierung, ehrenvoll. Paulus schreibt im Römer 13, es ist keine Regierung, die eingesetzt ist, die nicht von Gott eingesetzt ist. So, alle sind von Gott eingesetzt. Gott kennt ja die Regierungen. Und wenn ich mir das so vergegenwärtige und an meinen Bundesrat denke, weiss ich, wie viel Mal ich das Gefühl habe, ich muss die nicht ehren. Weil ich oftmals das Gefühl habe, es läuft ganz viele in der Schweiz momentan falsch. Ah, da wurde mich überzogen. Ich meinte, unsere Landesregierung macht den Job nicht, nach meinem Ermessen. Aber, das ist nur meine Meinung. Zweitens, meine Meinung zählt da gar nicht. Drittens, der Bundesrat liebt, Gott liebt den Bundesrat, Gott liebt jedes einzelne Mitglied, ist für sie gestorben und sagt, ich soll sie ehren. Wenn ich das nicht kapiere und das wie nicht in mein Herz runterrutscht und ich das wie nicht verstehe, dann sagt Gott oder mindestens Petrus, darfst du wieder an den Anfang zurückgehen. Wie so beim Leiterli-Spiel. Und der Anfang ist, ehrt jedermann. Und da können wir es wieder durchgehen. Und dann schauen wir, ob dann am Schluss der König ehrst oder die Regierung. Warum schauen wir das miteinander an? Ich bin davon überzeugt, dass uns der Vers kann helfen, miteinander ehrenvoller umzugehen. Aufeinander zu schauen, miteinander positiv umzugehen, einander positive Motive zu unterschieben, einander zu helfen, füreinander da zu sein, miteinander unterwegs zu sein, sodass wir einander brauchen können, wie Brüder und Schwestern, wie in einer Familie, auf die aufpassen, wo wir keine anderen haben. Auf die zu schauen, die so wertvoll sind für uns. Wenn wir voneinander in den höchsten Tönen reden, miteinander mit Respekt umgehen und das eben nicht nur mit hochem Respekt, wenn Helden auftreten, wie ich sie am Anfang geschildert habe. Wenn grosse Männer und grosse Frauen auftreten. Das nicht, vielleicht habt ihr ja auch schon mal das so das Verhalten erkannt. Wenn ihr eine Person seht, die ihr nicht kennt, denkt ihr ganz neutral über die Person. Wenn euch nachher jemand sagt, wer die Person ist, dann kann das zwei Sachen in euch auslösen. Ah, okay. Oder, okay. Ah, grössere. Habt ihr das schon mal gemerkt? Also mindestens ich habe das schon mal gemerkt in mir. Wenn ich auf einmal von Menschen höher denke, als dass ich es vorher gedacht habe. Gegen das schreibt Petrus da. Und wenn uns das gelingen würde, dass man allen Menschen wie Helden begegnet, ich glaube, dann könnten wir Schritte weitergehen. Petrus zeigt da, wie das gelingen könnte. Und ich will daran glauben und überzogen sein und sie wieder aussprechen, dass man das auch als Gemeinde schafft. Mit der Kraft vom Heiligen Geist. Aber ihn brauchen wir. Ohne ihn werden wir gnadenlos scheitern. Wir brauchen die Kraft vom Heiligen Geist, die uns hilft, eine Kultur der Ehe miteinander zu leben. Ich möchte euch dazu aufstehen, bitte dazu aufzustehen. Und ich möchte genau für das beten, dass es uns gelingt, mit der Kraft vom Heiligen Geist verändernd da rauszugehen. Ja, himmlischer Vater, danke vielmals. Hast du uns versprochen, dass du uns den Heiligen Geist sendest. Und jeder Mensch, der an dich glaubt, der weiss, dass du ihm die Sünden vergeben hast, der ist auch erfüllt vom Heiligen Geist. Und ich möchte bitten, dass du uns hilfst, mit der Kraft vom Heiligen Geist Schritte vorwärts zu gehen, eine Kultur von der Ehre zu leben, einander gegenseitig positive Motive zu unterschieben. Und wo uns das nicht gelingt, dass wir weiterkommen dort. Dass du uns aufzeigst, was wir falsch machen. Dass wir wirklich weiterkommen. Weil wenn wir alle einander ehren, dann werden alle geehrt. Herr, hilf du uns dabei. Und Heiliger Geist, verändere du unsere Herzen. Schenk du uns ein neues Herz. Unsere Brust, die das möchte und kann umsetzen. Amen.